Die DHV News vom 25. August 2023. Bundesrat zuerst. Armageddon, die letzte Schlacht hat begonnen. Mit freundlicher Unterstützung von Awai Medical, Drehhandel und Seeds24. Herzlich willkommen bei den DHV News. Die Vorbemerkung ist wie letzte Woche. Wir machen wieder unsere Arbeit und machen Mediengespräche ohne Ende. Also ich jedenfalls ja als der Zuständige dafür. Haben wieder viele gute Artikel gehabt, einen längeren Diskussionsbeitrag live in SWR2 Forum zum Beispiel. Und die Sache mit den Mindestabständen wäre mal inhaltlich so ein Beispiel, wo ich gut Thema setzen konnte. Ne? Die Unsinnigkeit dieser Konsummindestabstände zu Spielplätzen und so weiter. Aber wir sind natürlich nicht die einzigen Interessenvertreter, die jetzt viel in Medien sind. Und umso wichtiger ist natürlich auch, dass es uns gibt, dass wir dabei sind irgendwie, weil die Gegner jetzt sehr aktiv sind, sehr dagegen halten. Da muss man eben auch dafür sorgen, dass da auch andere gehört werden, die einen liberaleren, liberaleres Gesetz fordern. Ja? Nicht nur immer in die verschärfende Richtung oder sagen, lass halt lieber gleich ganz sein mit der Legalisierung, sondern ja, nee, das ist alles viel zu restriktiv. Damit sind wir dann halt unterwegs. Passt für Medien dann auch ganz gut, von wegen wird von allen Seiten kritisiert und so. Ne? Und unterm Strich ist halt natürlich besser, als wenn die Medien sagen, wird halt nur von einer Seite kritisiert, die halt das Ganze kippen will. Und die Stimmung droht tatsächlich zu kippen. Von daher bin ich ein bisschen in Alarmstimmung sozusagen, aber dazu später mehr. Erstmal noch eine kurze Info zum weiteren Ablauf. Ich erzähle ja hier seit Wochen, dass ich jetzt erstmal selber davon ausgehe, dass das Gesetz erstmal in den Bundesrat gesendet wird. Bevor sich der Bundestag damit befassen kann. Und genau das ist jetzt der Fall. Ja, guckt doch Georgs Gras-Nachrichten, ja, wisst ihr immer schon vorher alles. Im Dokumentationssystem des Bundestags ist jetzt eine Version des Gesetzes aufgetaucht, in der die Weiterleitung des Entwurfs an den Bundesrat mit dabei ist. Ja, so ein Brief vom Scholz an den Bundesrat halt von wegen, ja, hier wie immer, ja, wie gesetzlich vorgeschrieben ist, kriegt er jetzt mal das Ding hier zum Angucken. Nochmal für den Hintergrund, der Bundesrat kann zumindest dieses erste Gesetz, die erste Säule, nicht verhindern, aber verzögern kann er. Ja, aber es ist kein zustimmungspflichtiges Gesetz, wie es formal dann heißt. Der Bundesrat muss dem nicht zustimmen, damit es in Kraft treten kann. Aber er kann halt verzögern, indem er halt nochmal einen Vermittlungsausschuss anruft oder so in der Art. Der Bundesrat wird zweimal beteiligt insgesamt, also einmal ganz am Anfang und einmal am Ende des Diskussionsprozesses, also vor und nach dem Bundestag. Und diese erste Beteiligungsrunde läuft eben jetzt. Da ist auch eine Frist mit drin, ja, in der Fußnote dieses Begleitschreibens. Ja, scheinbar ist das so üblich, dass da unten drin steht, so als Standard Fristablauf 29.09.2023. Also nicht mal im Fließtext irgendwie erwähnt. Ja. Und ist genau, wie ich immer gesagt habe, der Bundesrat könnte möglicherweise erst Ende September, Anfang Oktober anfangen, dieses Gesetz zu diskutieren, weil eben so lange die Frist beim Bundesrat läuft. Allerdings ist gar nicht sicher, ob der Bundesrat diese 6 Wochen Frist überhaupt voll ausschöpfen wird. Ja, der könnte auch vorher schon eine Stellungnahme abgeben und dann kann der Bundestag loslegen. Und die Frage ist halt, ob überhaupt irgendeine Reaktion kommt vom Bundesrat, weil es gibt halt so viele Landesregierungen, wo sich Legalisierer und Prohibitionisten in derselben Landesregierung gegenseitig neutralisieren. Ja, also CDU mit einer der Ampelparteien in der Koalition oder mehreren sogar. Dadurch kann die CDU halt, könnte eine Zustimmung verhindern im Bundesrat, wenn sie nötig wäre, vielleicht bei Säule 2 dann. Weil Enthaltung gilt halt nicht als Zustimmung und dann reicht das nicht, kommt keine Zustimmung zustande. Aber umgekehrt ist ja auch so. Ja, die Legalisierungspartner der CDU können ja auch eine Stellungnahme gegen die Legalisierung verhindern. Eben zum Beispiel auch jetzt die Stellungnahme in dieser ersten Beteiligungsrunde, ja, wo die CDU gerne schreiben würde, sofort irgendwie als Bundesrat, wir wollen das nicht, ja, stampft euer blödes Gesetz ein, unabhängig davon, ob sie das erzwingen können. Aber so eine Reaktion wäre jetzt formal erstmal auch nicht zu erwarten, weil da eben doch die Legalized-Koalitionspartner eben das umgekehrt eben auch verhindern könnten. Wenn die sich jetzt nicht einigen und gar keine Stellungnahme abgeben, dann muss der Bundestag tatsächlich abwarten, ja, und eben die vollen 6 Wochen die Füße stillhalten, obwohl vielleicht schon längst klar ist, dass gar keine Antwort kommt. Aber das dürfte dann das Verfahren sein. Ich zitiere mal kurz von bundesrat.de. Bei Gesetzentwürfen der Bundesregierung hat der Bundesrat in einem sogenannten ersten Durchgang das Recht, sich noch vor dem Deutschen Bundestag zu dem Entwurf zu äußern. Also nicht die Pflicht. Ja, die müssen da nichts zu sagen. Und wenn sie sich nicht einigen, werdet ihr auch schwer. Also gut, wahrscheinlich eben würde es jetzt Ende September, Anfang Oktober werden, bis der Bundestag anfängt, das Gesetz zu beraten. Und das ist natürlich nicht viel Zeit, wenn die bis Ende des Jahres fertig werden wollen. Haben sie gerade mal noch 2,5 Monate, um 10 Millionen Detailfragen zu klären. So, aber jetzt nochmal zu meinem Armageddon-Ding irgendwie. Ja, da klingt ja erstmal ziemlich martialisch, aber ich bin auch echt ein bisschen, mach mich nervös, wenn ich jetzt diese ganzen Nachrichten lese. So, es wird jetzt ernst mit der ganzen Reform der Cannabispolitik in Deutschland. Das ist jetzt nicht mehr so ein wirres Lauterbach-Projekt, ja, wo alle den Eindruck haben, irgend so ein wirrer Minister ist da irgendwie, spinnt sich da irgendwas zurecht, sondern jetzt ist das Ganze im Bundestag, das ganze Parlament debattiert darüber und die zuständigen Fachpolitiker haben gesagt, sie wollen das bis Ende des Jahres durchziehen. Und das macht eben offenbar auch viele Gegner nervös. Die sind ja schon teilweise sehr lange und völlig faktenfrei, aber sehr eifrig dabei, irgendwie verbissen gegen die Legalisierung zu kämpfen, mit welcher Motivation auch immer. Vielleicht bei der Polizeigewerkschaft, weil seit mehreren Jahrzehnten Drogenfahnder waren und jetzt irgendwie ihren Lebenssinn irgendwie in Frage gestellt sehen oder was auch immer. Jedenfalls, Polizeigewerkschaft ist ein Beispiel dafür oder die konservativen Ärzteverbände auch immer ganz vorne dabei. CDU, CSU natürlich andauernd irgendwie gegen die Legalisierung in Medien. Aber eben auch Medien. Ja? Medien spielen da gerade eine ganz große Rolle, gerade mit teilweise großer Reichweite. Ja? Bildzeitung, Springer, Presse, was weiß ich. Die dann, also gefühlt jedenfalls, jetzt eine Kampagne nochmal gegen die Legalisierung fahren, die das Thema sehr stark ausspielen und eigentlich sehr einseitig die kritischen Stimmen nur betrachten. Ein Beispiel dafür war schon in der letzten Woche sichtbar, also bei den letzten News, nach der Vorstellung des Kabinettsentwurfs und auch schon davor. Ja, da waren ja die Stellungnahmen schon reingekommen. Und da wurde ja über die Warnungen der Kinderpsychiater rund um Professor Thomasius rauf und runter berichtet, ja, wie schrecklich das für die Kinder ist mit der Legalisierung. Obwohl das gar nicht haltbar ist, ja, von den Behauptungen her, von wegen, da würden jetzt mehr Kinder und Jugendliche konsumieren in Ländern, wo legalisiert wird. Stimmt ja gar nicht, ja, ist auch nicht mal wahr. Aber die Medien haben so getan, als wäre das die einzige Stellungnahme und nicht über 50, die da auf dem Tisch liegen. Ja, die anderen wurden mehr oder weniger ignoriert. Und nur irgendwie halt diese Sache wurde hochgejazzt. Und so geht das jetzt munter weiter. Ja? Wir haben eine Anti-Kampagne gegen die Legalisierung, die einen koordinierten Eindruck macht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eben wie das letzte Gefecht drüber kommt. Ja? Von wegen, wenn wir das jetzt noch verhindern wollen, dann jetzt. Ne? Also jetzt wird Zeit. Ich habe mal ein paar Beispiele dafür in die Videobeschreibung gepackt, ein paar Medienberichte. Angefangen mit NDR, Ärztekammer wieder. Ja? Ärztekammer sowieso immer jetzt vorne dabei. Kritisiert geplante Cannabis-Teillegalisierung. Ja, die sind ganz komplett dagegen. Teilweise wird jetzt auch versucht, in letzter Minute nochmal irgendwelche drastischen Reduzierungen in die Diskussion zu bringen. Nächster Hinweis. Kinderärzte für örtliche Begrenzung von Cannabis-Legalisierung. Die sagen, lass doch modellweise nur in einzelnen Regionen das Ganze machen, so wie das bei Säule 2 auch geplant ist. Ja, die Anbauclubs, den legalen Besitz, den legalen Eigenanbau, alles nur in kleinen regionalen Modellversuchen, die man dann sofort wieder einstellen kann, sobald irgendwas schiefläuft, ja, oder eben auch die CDU die nächste Wahl gewonnen hat oder so, ja, kann man sofort wieder stoppen das Ganze und dann sagen, haben wir es geschafft, ja, das Ganze zu verhindern. Und in solchen Dingen, solche Finden sehe ich tatsächlich eine gewisse Gefahr. Ja, es gibt viele Politiker, die anfällig sind dafür, das Thema jetzt erstmal so abzuräumen und sich den ganzen Ärger zu sparen. Union, klar, war natürlich auch wieder am Start. Zum Beispiel Brandenburgs Justizministerin fordert Cannabis erst ab 21, wieder was von wegen Gehirnschäden und so, und dann eigentlich gar nicht legalisieren. Ne? Die ist natürlich voll dagegen, CDU. Aber, und das ist das, was mich am meisten irgendwie nervös macht, irgendwie bei den Nachrichten diese Woche. Viele wichtige, mächtige SPD-Landespolitiker haben sich eindeutig von der Legalisierung distanziert. Zum Beispiel, Weil äußert Bedenken zu Cannabisgesetz. Ministerpräsident von Niedersachsen hat sich schon mal so ähnlich geäußert, ja, ist gegen die Legalisierung. SPD-Innenminister skeptisch bei Cannabis-Legalisierung, da geht es um Thüringens Innenminister Georg Mayer, auch SPD, gegen die Legalisierung. Andi Grote, Hamburgs Innensenator gegen Freigabepläne aus Berlin, auch SPD. Das ist natürlich eine andere Nummer, als wenn die ganzen Unionsleute sich die ganze Zeit darüber aufregen. Das ist ja normal, sind wir gewöhnt, ja, dass das so die letzte Bastion ist, die was gegen die Legalisierung hat. Aber das Beispiel erdet einen noch mal ein bisschen und erinnert auch an den Innenministerbeschluss der letzten Innenministerkonferenz, wo die auch eigentlich die Legalisierung auf die lange Bank verschieben wollten, ja, und erstmal noch mal ein bisschen Erfahrung im Ausland angucken, ja, und dann nächste Legislaturperiode mal weitergucken. Da haben sämtliche SPD-Innenminister der Bundesländer mit der CDU dafür gestimmt, das Ganze jetzt erstmal irgendwie zu verzögern. Und dass sie das ernst meinten, sieht man eben jetzt an diesen ganzen Statements. Alle innerhalb von einer Woche. Ja, man könnte sich vorstellen, dass die sich abgesprochen haben. Ja, vielleicht versuchen die auch innerhalb der SPD jetzt nochmal die Revolution zu starten. Die SPD ist ja noch gar nicht so lange eine richtige Legalized-Partei. Der Beschluss pro Legalisierung ist ja gerade erst gefallen beim Bundesvorstand, also nicht so lange her jedenfalls. Und die haben noch keine gefestigte Haltung dazu. Das war natürlich vorher umstritten, bevor sie endlich geschafft haben, irgendwie diesen Beschluss mal zu fällen. Und es ist halt immer noch so, ja, natürlich gibt es immer noch die Gegner. Und die sind in der SPD besonders mächtig. Die gibt es in allen Parteien natürlich, aber bei der SPD dürfte das besonders schwierig werden. Da haben wir auch in der Bundestagsfraktion Leute, die eindeutig sich gegen die Legalisierung positionieren. Das hat man bei den anderen Parteien jetzt nicht so, dass die zumindest öffentlich dann auch noch irgendwie Theater machen. Und da ist zum Beispiel der ehemalige Vorsitzende des Bundes der deutschen Kriminalbeamten mit dabei, Sebastian Fiedler, der gewechselt ist in die Politik, in den Bundestag, ja, für die SPD und seitdem da irgendwie gegen die Legalisierung stänkert. Das sind alles Leute, die sind teilweise sofort bereit, irgendein Thema abzuräumen, fallen zu lassen, um sich den Ärger mit den Stammtischen und den Zeitungen mit den großen Buchstaben zu ersparen. Und wenn dann irgendwie so ein Kinderpsychologen ankommt und sagt, ja, lass das mal nur regional machen, die Leute entkriminalisieren, ja, also die werden dann sofort dabei wahrscheinlich. Also das Spiel ist noch nicht gewonnen. Ja, drückt alle mit die Daumen, dass die Ampel den Gegenwind aushält, ja, dass das Gesetz bis Ende des Jahres wirklich verabschieden und dass es uns gelingt, bis dahin nochmal die größten Lauterbach-Fails da irgendwie rauszukriegen. Handverband Fördermitglied werden kann auch nicht schaden. Und jetzt Forsa-Umfrage. Passt voll da rein, genau in dieses Thema. Scheinbar verfängt diese massive Medienschlacht um die Gefahren von Cannabis und um die Gefahren der Legalisierung. Geht ja jetzt auch schon eine Weile. Ist ja nicht das erste Mal, dass jetzt Kinderpsychologen sich melden, ja, und irgendwelche Ärzteverbände und die Polizeigewerkschaft, ja, Rainer Wendt rauf und runter irgendwie in Medien.
Alle 3 Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 174.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Einfach online anmelden unter handverband.de. Schluss mit Krimi, Cannabis normal.
Jetzt kommt ein Bericht über eine neue Forsa-Umfrage für die RTL-Gruppe. Genau genommen sogar 2 Berichte. Ja. Einmal geht es um die Zustimmung zur Legalisierung in der Bevölkerung. Darüber berichtet der Stern. Demnach sind 44% der Bundesbürger für die Legalisierung, 52% dagegen. Das ist jetzt noch nicht so dramatisch. Ja. Das ist zwar doch relativ eindeutig eine Mehrheit gegen die Legalisierung, aber eben auch nicht so riesig. Ja, da hat man früher ganz andere Verhältnisse und das nähert sich schon der Hälfte ganz gut an. Unsere letzten Umfragen lagen bei 46 zu 49. Ja. Einmal ein Jahr war für die eine Seite, für die andere Seite im anderen Jahr. So ein paar Prozentpunkte sind auch statistisch gar nicht signifikant, also ungefähr halbe halbe. Diese Umfrage hier sieht ein bisschen schlechter aus, aber man kann da jetzt keinen Trend ablesen, weil es keine Informationen gibt, ob die genau dieselbe Frage in Vorjahren schon mal gestellt haben. So wie wir das machen. Ja, wir haben ja seit 2014 durchgehend jedes Jahr die Frage gestellt und sehen die Entwicklung. Ob es hier eine Entwicklung gab, kann man nicht so genau sagen. Aber viel wichtiger sind die anderen Fragen, die RTL gestellt hat. Da wurde auch bei NTV darüber berichtet. Die haben einmal gefragt, ob die Bundesbürger Lauterbach glauben, dass der Schwarzmarkt nach der Legalisierung zurückgedrängt werden kann. Das glauben 38% und die Mehrheit von 58% bezweifelt das. Und da kann ich mich drüber aufregen. Ja, das ist unglaublich. Das ist doch eigentlich ein No-Brainer. Natürlich wird der Schwarzmarkt zurückgedrängt. Ja, zwar nicht auf null, logischerweise, ohne Fachgeschäfte schon mal gar nicht. Das sage ich auch in jedem Interview. Aber natürlich ein paar Prozent Schwarzmarkt werden auf jeden Fall die Anbauclubs verdrängen und der Eigenanbau. Aber trotzdem, ja, schaffen das insbesondere Rainer Wendt und Co. mit ihren wilden Behauptungen, dass sogar der Schwarzmarkt größer wird nach dieser Reform. Völlig unsinnig, ja, völlig faktenfrei, völlig ohne irgendwelche Belege, mit irgendwelchen Märchen aus Holland, die da erzählen, ne, wo die überhaupt nichts mit Coffeeshops zu tun haben. Also es ist komplett absurd. Ja, und die Leute glauben das logischerweise, weil auf der einen Seite sehen sie da einen Typ von der Polizeigewerkschaft und irgendwie vielleicht noch irgendein Professor, der hat erzählt. Und auf der anderen Seite Lauterbach, irgendwie in Medien, der sagt, ja, das... Ja, Cannabis ist schon ganz schön gefährlich. Also, naja, also dann geht's weiter. 71% der Befragten geben an, sie könnten in der Diskussion über die Cannabis-Legalisierung den Argumenten von Ärzten, Polizei und Justiz eher vertrauen. Weniger als ein Drittel der Bundesbürger, 22%, hält die Regierung für kompetent in diesem Thema. Und das ist ein Drama. Ja? Also die Ampelregierung, die jetzt Cannabis legalisieren will und erklärt, warum und so weiter. Ja? Also Lauterbach im Wesentlichen, ja? Da hat ja auch Bienert kalt gestellt, mehr oder weniger. Den hört man ja nicht mehr dazu großartig. Und dann zählt er immer sein wirres Zeug da und kommt auf 22% der Leute, die er überzeugt davon. Und 71% geben an, dass sie da eher Ärzten, Polizei und Justiz vertrauen. Und das sind eben die, ne, wahrscheinlich, die Medien zumindest, die man so mitkriegt, Polizeigewerkschaften, insbesondere Rainer Wendt, Deutsche Polizeigewerkschaft. Das ist alles ganz schrecklich mit der Legalisierung. Die Ärzteverbände, Bundesärztekammer, die auch irgendwie am Rad dreht, irgendwie konservative alte Leute, die immer erzählen, wie furchtbar schrecklich das ist, ohne natürlich irgendwie in Relation zum Alkohol zu setzen. Den wird geglaubt dann, ne? Während Lauterbach da eine ganz schlechte Figur macht und damit auch die ganze Ampel und damit das ganze Legalisierungsprojekt. Da ja, ist wirklich ein Drama. Dann noch was wichtig ist, das auch alles nicht. Ja? Also die große Mehrheit, 80% der Bundesbürger, hält die Cannabis-Legalisierung im Vergleich zu anderen vorhandenen Problemen für weniger wichtig oder gar nicht wichtig. 19% finden das Thema wichtig. Gut, okay, das war jetzt auch nicht zu erwarten, dass die Bundesbürger alle sagen, das ist das wichtigste Thema der Welt. Vor allen Dingen die, die nicht konsumieren, logischerweise. Und da ist ja auch so, ja, ich würde auch sagen, dass es wichtigere Themen gibt als das. Aber das ist natürlich dann auch wieder eine super Steilvorlage für zum Beispiel eben diese Skeptiker innerhalb der SPD. Habe ich in den letzten Wochen auch einige gehört, die in Medien gesagt haben, ja, das steht jetzt schon im Koalitionsprogramm, dann arbeiten wir halt ab. Aber wichtig ist das nicht, ja, das ist kein wichtiges Projekt für uns. Ja, und dann kann er natürlich irgendwann auch kippen, das Ganze, ja. Also ich bin da ein bisschen nervös jetzt irgendwie mittlerweile insgesamt. Ich habe immer schon gesagt, erst gefeiert wird, erst wenn das verabschiedet ist. Ne? Das ist auch klar, das kann immer noch an irgendwas scheitern und wenn die Ampel komplett scheitert oder was. Aber so schlechte Umfragewerte, lauter SPD-Innenminister und Ministerpräsidenten, die alle gleichzeitig jetzt sagen, nee, wir finden das blöd mit der Legalisierung. Fragt man sich, ist das vielleicht ein Aufstand innerhalb der SPD? Sind die verabredet? Ja, versuchen die nochmal innerhalb der SPD irgendwie das ganze Ruder rumzureißen? Oder ist das nur mal, wollen die ihre persönliche Meinung loswerden? Ja, egal, ob das jetzt irgendwie Sinn macht oder nicht, oder ob das Nestbeschmutzung ist oder der eigenen Partei schadet. Auf jeden Fall ist das nicht gut. Ja, das Spiel ist noch nicht gewonnen. Nicht schlecht sieht es aus beim Thema THC-Grenzwert. Da haben wir ja lange irgendwie knabbern müssen, sag ich mal, bis überhaupt irgendwie Wissing darüber das eingesehen hat, ja, und jetzt auch selber sagt, okay, müssen wir halt irgendwie regeln, jetzt im Zuge auch von Säule 1, neues Gesetz, wenn wir die Leute kiffen lassen und das ist vollkommen legal und gibt auch legale Bezugswege über die Anbauclubs, dann müssen wir das Ganze nochmal anders beleuchten. Warum auch immer, ja, eigentlich sollte man sowieso irgendwie gucken, dass man keine nüchternen Leute bestraft, aber gut, anderer Punkt. Jedenfalls hat er das jetzt eingesehen, dass eben ein Grenzwert her muss, bei dem nicht lauter nüchterne Leute ihren Führerschein verlieren. Weil eben, anders als bei Alkohol, Restwerte von THC relativ lange im Blut bleiben, kleine Werte, die gar keine Wirkung mehr haben. Das Problem dabei ist, die zuständige Grenzwertkommission konnte sich nicht auf einen konkreten Vorschlag für einen neuen Grenzwert einigen. Und das ist auch nachvollziehbar, weil es gibt keinen klar definierbaren Wert. Ja, so irgendein Wert, wo alle darüber berauscht sind und alle darunter sind halt nüchtern. Ne, das ist ja bei Alkohol auch nicht so. Ja, da ist es auch irgendwie, ich bin mit 0,4 Promille auch schon ein bisschen angedüdelt und sicherlich meine Unfallwahrscheinlichkeit ist um 1,5 erhöht oder sowas. Und es gibt einen Haufen Leute, die was trainiert sind. Ne, und hier die ganzen Bayern, die schaffen es mit 2 Maß irgendwie noch einigermaßen geradeaus zu fahren. Also Streubreite hat man immer, aber die ist bei Cannabis tatsächlich größer. Also es gibt mehr Leute, die Gelegenheitskonsumenten, insbesondere die mit kleinen Werten, tatsächlich schon irgendwelche messbaren Auswirkungen haben. Und es gibt viel mehr Leute, die mit sehr hohen Werten überhaupt keine messbaren Beeinträchtigungen haben. Und das macht die Sache halt so schwierig. Deswegen sagen halt Wissenschaftler auch, ja, also was ihr da haben wollt, gibt es nicht. Ja, da können wir nicht euch irgendwas sagen von wegen, bis dahin ist sicher und bis dahin ist nicht sicher oder so. Und deswegen wird jetzt trotzdem nochmal versuchen, mit einer anderen Expertengruppe nochmal zusammensuchen, ja, die dann irgendwie einen goldenen THC-Wert liefern soll, von wegen, das ist die Antwort, das muss der Wert sein. Ja, das wird er natürlich nicht kriegen. Der Grenzwert muss politisch festgelegt werden, letztendlich, ne, der ungefähr so irgendwie in dem Rahmen wie bei Alkohol ein gewisses Risiko akzeptiert, aber eben gleichzeitig auch dafür sorgen muss, dass jetzt nicht die Unfallwahrscheinlichkeitszahlen irgendwie sichtbar nach oben gehen. Und das geht auch, ja, haben ja etliche andere Länder gezeigt, Kanada und Co., aber auch ja alle möglichen anderen Länder haben höhere THC-Grenzwerte als wir, ohne dass die Unfallstatistik da jetzt irgendwie nach oben geht, sichtbar dadurch. Und ja, da müssen sie halt aber trauen. Ne? Das ist natürlich auch, braucht man ein bisschen Mut dafür, ja, politischen Mut, weil auch das natürlich super von Medien skandalisiert werden kann. Eben von wegen, ihr wollt ja bekiffte Autofahrer jetzt haben, hier irgendwie im Straßenverkehr. Das Einzige, was vielleicht noch positiv bei der ganzen Sache ist, oder die Sache vereinfacht, dass eben Cannabis viel weniger die Unfallwahrscheinlichkeit aufsetzt als Alkohol. Ja, das ist auch eine Tatsache, die man immer mal wieder. Ja, so müssen ja die Regierung mal erzählen, ja? Anstatt da irgendwie mal diese Problembrille und dann ist alles ganz schrecklich und wir müssen die Risiken minimieren, bla bla. Aber Alkohol erhöht die Unfallwahrscheinlichkeit viel höher, viel mehr als THC. Naja, auf jeden Fall wird man da ein bisschen mutig sein müssen und politisch den Grenzwert irgendwie festlegen. Und von den Parteien kommt jetzt auch, kamen auch zuletzt Vorschläge dazu, jetzt nicht diese Woche, aber auch schon in den letzten Wochen, wo die Grünen gesagt haben, 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum ist ihr Vorschlag. Die SPD geht mit 3,0 ins Rennen, also sie liegen sehr nah beieinander. Die Grenzwertkommission selber, zumindest ein Teil der Grenzwertkommission, wie gesagt, die konnten sich nicht einigen, aber der Vorsitzende und ein paar andere haben auch einen Grenzwert in der Größenordnung ungefähr vorgeschlagen. Also ist einigermaßen wahrscheinlich, dass das in die Richtung geht. Aus unserer Sicht immer noch zu niedrig. Ja, wir würden auch sagen, ja, höherer Grenzwert wäre auch noch okay. Ja, gibt es eben auch in anderen Ländern. Oder auch der Schildower Kreis, Bernd Werse, ist, glaube ich, mit einer höheren Forderung mal reingegangen, irgendwie in den letzten Diskussionen. Also, das ist nicht perfekt. Da werden immer noch Leute irgendwie nüchtern Führerscheine verlieren, aber viel weniger als jetzt. Ja, da muss man halt auch dazu sagen, da hat sicherlich weit mehr als die Hälfte der Leute, die jetzt in den letzten paar Jahren eher gesagt, von sich sagen würden, sie waren nüchtern und trotzdem ihren Führerschein verloren haben. Der größte Teil von denen hätte ihren Führerschein noch, wenn wir eben so einen Grenzwert hätten. Also sind viele in dem Bereich unter 3 Nanogramm ungefähr unterwegs. Ja, und das Ganze ging wild durch die Medien auch, wo es sehr viel diskutiert worden darüber, auch qualifizierte Diskussionen, ja, in öffentlich-rechtlichen Medien, nicht nur so ein Klamauk und Krawall irgendwie, von wegen die Welt geht unter, sondern wirklich sachliche Beiträge. Und besonders aufgefallen ist dabei der Vorsitzende der Grenzwertkommission, Herr Tönnes. Der war Gast in mehreren Nachrichtensendungen zum Thema und konnte mal ein bisschen ausholen irgendwie. Und das ist ein vernünftiger, sachlicher Typ. Den habe ich letztes Jahr beim Verkehrsgerichtssaal in Goslar kennengelernt. Und der ist überzeugend, sag ich mal, ne, dass was der sagt, so wie er das Ganze einschätzt, das passt so. Ja, der erzählt ihm auch die Problematik. Der sagt auch, klar erhöht sich die Unfallwahrscheinlichkeit. Das würde ich auch selber nicht leugnen wollen. Ne, das ist halt so. Aber eben auch nicht so drastisch wie bei Alkohol. Und das kann man schon machen, sag ich mal, von Unfallstatistiken her, den Grenzwert zu erhöhen. Der wäre auch unter denen, die eben höheren, konkreten Grenzwert vorgeschlagen haben, auf die sich die Kommission aber nicht einigen konnte. Und von Herrn Tönnes zeige ich euch jetzt so einen Ausschnitt.
Die Deutschen sind bereit, mit 0,5 Promille BAK ein ganz erhebliches Risiko in Kauf zu nehmen. Bei einer Droge, nämlich Alkohol, die ganz erhebliche enthemmende und risikosteigernde Effekte hat. Dagegen ist Cannabis etwas, was zumindest moderat konsumiert, ein relativ geringes Unfallrisiko hat, was für die Effekte relativ moderat ist und gerade in einem Bereich mit einem oder auch 2 Nanogramm pro Milliliter kaum nachweisbare Effekte überhaupt hat. Und deswegen ist es etwas, wo zumindest von einigen Fachleuten durchaus meiner Meinung nach nämlich auch berechtigterweise eine Anhebung des Grenzwertes auf einen etwas erhöhten Wert gefordert wird oder zumindest empfohlen wird. Letztlich muss man hier aber sagen, es geht darum, dass die Politik sagt, wie viel Cannabiskonsum, wie viel Risiko ist angemessen, weil die aktuelle Regel ist, es darf durch Cannabis gar kein Risiko im Straßenverkehr herrschen. Dagegen ist, wie gesagt, mit dem 0,5-Promille-Paragraphen ein aus meiner Sicht ganz erhebliches Risiko gegeben.
Ja, auf jeden Fall ist absehbar, dass ein höherer Grenzwert noch im Zuge des jetzt diskutierten ersten Gesetzes noch in diesem Jahr wahrscheinlich kommen wird. Ja? Also was das angeht, bin ich einigermaßen zuversichtlich jetzt, dass wir das hinkriegen. Und ja, entweder findet Wissing noch ein bisschen Mut irgendwie und sagt einfach, höher Grenzwert, meinetwegen wie in Kanada oder so. Ansonsten kann das ja auch der Bundestag machen. Die haben sich ja schon geäußert dazu. Und dann schreiben die halt ein Gesetz rein, das geht auch. So, haben wir noch ein paar Termine. Düsseldorf, Cannafair, da sind die Kollegen schon angekommen, die einen Infostand machen für uns. Freitag, 25., also heute bis Sonntag, dieses Wochenende eben, Cannafair in Düsseldorf. In Regensburg macht die Ortsgruppe einen Infostand. Freitag, auch heute. Was, wieso steht der jetzt hier noch drin? 12 Uhr? Das ist vorbei. Würzburg auch. Halle. Gut, machen wir mit Halle weiter. Mahnwache beim Laternenfest, Samstag, 26. August. In Heidelberg, Teamsitzung Handverband, Montag, 4. September. Und in Halle tritt die Ortsgruppe am 6. September. So, fertig, Hammer für heute. Ich hoffe, nächste Woche gibt es ein paar bessere Nachrichten als nur so ein Gegner-Horror irgendwie. Ja, das macht nervös. Vielleicht habe ich was Schöneres für euch nächste Woche. Damit ihr es nicht verpasst, solltet ihr diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das Video hier könnt ihr auch noch liken, ja, wenn ihr das verantworten könnt. Würde mich das freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend.